Ich frage nach, sage, Moment mal, da ist irgendeine Verletzung oder ein Bläuelchen, von was könnte das sein? Muss man da genauer anschauen? Könnte das von einem Sturz sein oder Abwehrverletzungen oder Fingernägel? Man schaut das schon sehr genau an.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Wenn im Leben alles läuft, wie es sollte, dann hat sie nichts zu tun. Aber es passieren immer wieder schlimme Sachen, wo der Staat muss ermitteln, heranschauen und entscheiden, ob eine Straftat vorliegt. Das ist der Job von einer Staatsanwältin. Sehr spannend, aber sicher auch eine Herausforderung. Ah, ich freue mich auf das Gespräch. Ich bin Martin Diener und bei mir ist jetzt Gabriela Bürgi, Staatsanwältin vom Kanton Uri. Herzlich willkommen.
Dankeschön, Martin. Es freut mich, da zu sein.
Wenn ein Verdacht auf Verstoß gegen das Strafgesetz vorliegt, also ein Offizialdelikt, dann kommst du ins Spiel. Was macht eine Staatsanwältin ganz konkret?
Meistens kommt ein Rapport schon von der Polizei rein. Dann schaue ich danach, was ist passiert, was wird vorgeworfen, was ist schon gemacht worden, muss ich noch etwas machen, muss ich noch Einvernahmen durchführen oder ist das so weit, dass ich darüber entscheiden kann. Entweder einen Strafbefehl gerade machen, nicht anhand Namen, wenn wir jetzt sagen, da ist jetzt gar nichts dran. Oder dann gibt es auch eine Einstellungsverfügung. Oder ist es ein Fall, der schwerer ist, oder dann geht es dann ans Gericht, den wir dann da überweisen. Aber da gibt es meistens zuerst eine Einvernahme.
Aber bei jedem Fall kommst du ins Spiel? Oder ab wann denn?
Bei jedem Fall ja, ausser wenn jetzt du zu schnell fährst. Und das ist im sogenannten Ordnungsbuss-Bereich. Und du zahlst die Busse gerade, dann kommt das nie zu mir. Aber selbst wenn jetzt du die Busse nicht zahlen würdest, dann kommt das früher oder später zu mir, dann wird es einfach noch teurer.
Aber eben ein gefrisiertes Töffel oder so, das gehört gar nicht in diese Sparte.
Wohl kann, aber das sind meistens Jugendliche, die kommen dann nicht zu mir, sondern zu der Jugendanwaltschaft.
Ah, das gibt es ja auch noch.
Gibt's auch noch, genau. Ja, das ist noch separat, aber das vergessen sie bei uns eben auch. Ich komme etwa abgehört über von Jugendlichen. Ich darf es dann einfach weiterleiten.
Wie streng ist dein Alltag?
Ja, wie soll ich jetzt das sagen? Es gibt sicher strengere Zeiten. Gerade im Picke, da kann man einfach nichts planen. Oder wenn eine Frist ansteht, das ist bei den sogenannten Haftfällen vor allem so. Wenn einer in Haft ist, dann pressiert das immer. Die Fälle sind auch absolut prioritär. Weil wir wollen ja schliesslich niemand länger im Gefängnis halten als absolut nötig. Aber sonst bin ich relativ flexibel auch in meinem Alltag. Also es ist das meiste doch ein Bürojob, den ich auch ein bisschen vorausplanen kann. Aber die Arbeit geht uns sicher nicht aus.
Aber du musst manchmal auch ausrücken, du musst voraus und da im Kanton Uri dann auch mal irgendwo in die Berge schauen. Was hat es da zum Beispiel für Fälle, die du schon gehabt hast?
Das sind dann vor allem die sogenannten außergewöhnlichen Todesfälle. Sei jetzt das ein Unfall, sei das ein Absturz, Suizid auch etwa. Und die sind, können halt natürlich auch relativ abgelegenen Ort auch stattfinden. Also da ist etwa die, wäre es gut, eine Taschenlampe auch dabei zu haben, jetzt im Winter sowieso. Und gute Schuhe auf jeden Fall.
Also hast du so ein Notfall-Ausrücken-Kit, wo die Taschenlampe, irgendwie so noch gute Schuhe oder irgendetwas dabei hast?
Ja, gute Schuhe habe ich sicher im Büro für den Fall, oder dass ich vom Büro aus noch mit hin muss gehen. Taschenlampe ist eine gute Idee, dass ich das auch dort eine fix habe, weil letztens hatte ich tatsächlich eine gebraucht, aber ich bin direkt vom Büro gekommen und dachte, daheim hätte ich so gute Taschenlampe. Genau, auch Warnweste habe ich eine, auf jeden Fall, weil es kann mal sein, dass ein Unfall auf der Autobahn ist, oder einen Helm hätte man auch, habe ich jetzt allerdings noch nie gebraucht.
Bevor wir noch mehr auf deine Büte eingehen, möchte ich auch Klammern aufmachen und auf die Neujahrsnacht in Gramontana zu reden kommen. Natürlich, die ganze Schweiz und auch viele Länder rundherum sind betroffen. Dort sind natürlich die Opfer, das sind die Barbetreiber, aber auch die Staatsanwaltschaft. Die ist jetzt recht fest auch unter Druck gekommen. Du musst überhaupt nichts zu ihrer Büte sagen. Aber was mich jetzt wundernimmt, wenn ich endlich mal jemanden da bei mir habe, der da ein bisschen trainiert sieht, gibt es überhaupt ein Handbuch für so einen schlimmen Fall? Also weißt, dass du weißt, ich muss jetzt das machen, ich muss jetzt dem anrufen, ich muss jetzt den aufbieten? Oder ist das wirklich so ein außergewöhnlicher Fall?
Ja, das ist tatsächlich so ein sehr außergewöhnlicher Fall. Und ich wünsche das niemandem, dass er nicht den Fall hat, oder? Weil das ist extrem, erstens ein sehr schlimmer Fall, oder? Zweitens sind sehr viele Leute betroffen, zum einen die unmittelbaren Opfer, aber auch die Angehörigen und eben Barbetreiber und so weiter. Das ist ein riesiger Kreis, der sich schließt. Allein kann man das fast nicht handeln. Oder ich sage jetzt gar nicht handeln, sondern voll. Also da würde bei uns sicher auch jemand oder zwei Leute würden mithelfen. Da sind wir ein Team, oder? Weil gerade zum einen sind Fahrlässigkeitsdelikte relativ schwierig, oder? Es ist nicht der Sebi, der willentlich aufs Opfer einsticht. Ja, da muss man nicht sehr viel mehr nachweisen. Aber die Fahrlässigkeit muss man wie noch separat nachweisen. Und Unterlassungsdelikt ist auch wieder schwieriger. Und dort geht es jetzt zuerst einmal auch noch darum, soweit ich das beurteilen kann, wer hat was nicht gemacht, was er sollen hat machen. Das ist die Gemeinde auch beteiligt, inwieweit, oder? Inwieweit sind sie unvorsichtig gewesen? Was kann man bei den Barbetreiber anlasten und so weiter. Das ist eine relativ lange Kette.
Und die Emotionen kommen dann auch noch dazu. Extrem, also, als ich sie in der Tagesschau gesehen habe, ich auf dem Sofa losgeheult. Wie kann man dann so... soll ich damit sagen, wie kann man dann so abbrüht und so faktenbasiert informieren?
Das lernt man wahrscheinlich mit der Zeit. Ich denke, nicht, dass wir keine Emotionen haben, das ist einfach nicht möglich, aber man lernt, die auf der Seite zu lassen in dem Moment. Man sieht eigentlich das Berufliche, weil sonst könnten wir auch nicht arbeiten. Wenn ich jetzt bei jedem Fall, und eben, wir haben viel auch mit Verstorbenen und Angehörigen auch zu tun, wenn ich da jedes Mal in Tränen ausbrechen würde, würde ich mir keinen Gefallen tun, aber den Angehörigen schon gar nicht. Und ich finde auch jetzt Trauer, das ist ihr Recht.
Wie machst du es ganz persönlich, wenn du da in deinem Kanton, im Kanton Uri, irgendetwas hast, wo dir oder vielleicht im ganzen Kanton oder mindestens ein paar Gemeinden weit allen die Schuhe abzieht? Wie handelst du das?
Eine schwierige Frage, insofern, als dass ich das noch nie hatte, so, gerade so extrem. Also, ja, bin ich selber gespannt, wie, aber ich denke, wir finden den Weg. Und vor allem eben sind wir sehr ein gutes Team und wir unterstützen uns gegenseitig da. Und da kann ich auch mal jemanden fragen, der schon länger da ist, wenn es jetzt wirklich mal ein grosser Fall ist. Habe ich es auch schon mehrmals gehabt, oder? Da kriege ich immer Antwort oder eben Hilfe ist da und auch mit der Medienarbeit, da arbeiten wir mit der Polizei zusammen und das klappt meistens sehr gut.
Ich meine, Kanton Wallis ist auch ein Bergkanton, man kennt sich. Mhm. Was macht die Vorstellung mit dir, dass das nicht unbedingt in Gramontana, sondern auch irgendwo in Altdorf hätte passieren können, irgendwo in einem Keller unten?
Ja, wow. Ja, das gibt einem wirklich zu denken, ja. Ja, ja, ja. Und ich habe gedacht, es ist nicht unmöglich, dass so etwas passiert. Und insofern ist das ein sehr guter Moment, um zu sagen, oh, wo müssten wir jetzt ansetzen? Was hat man verpasst in den letzten Jahren? Wo könnte das auch passieren?
Die Frage von der Schuld. Warum braucht der Mensch immer einen Schuldigen?
Ja, das frage ich mich meistens auch. Ja, ja. Ich weiss nicht, ob es denn einfacher macht, um das zu verarbeiten, wenn man einen Schuldigen hat, oder was das Ding ist. Weil ich selber suche nie nach einem Schuldigen. Natürlich ist klar, beim Job, ja. Wobei, es gibt es auch manchmal, oder? Gerade bei außergewöhnlichen Todesfällen ist meistens einfach niemand schuld. Der hat, keine Ahnung, das Herz hat plötzlich aufgehört oder es war halt ein rutschiger Stein gewesen und so weiter. Und auch, um das akzeptieren können, es ist nicht immer jemand schuld. Es braucht es auch nicht. Und Sachen passieren einfach. Das ist schon, ja, denke ich, ein wichtiger Punkt.
Und doch ist es wahrscheinlich ein wichtiger Punkt auch für die Eltern, zum wissen, ich habe mein Kind oder mein Mädchen, mein Bub verloren. Da ist geschlampert worden.
Ja,
da ist,
ja.
Also ich will da überhaupt nichts sagen. Aber die Gewissheit, dass der Staat dann schaut, dass wirklich Gerechtigkeit passiert, das ist wichtig. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Momente, dass ich bin jetzt an der Taxistrasse durchgefahren und dann dachte ich, dass mir jetzt so einen riesen Stein aufs Auto runtergefallen und ich tot bin. Mhm. Bäm. Mhm. Also kann ich irgendwie ein Tiefbauamt oder lässt man es dort dann einfach sein oder sucht man gleich dort auch Entschuldigung?
Ja, natürlich. Man untersucht so einen Fall, auf jeden Fall. Ja. Es kann dann sein, dass man sagt, oh, Moment mal, der hat den und den etwas nicht berücksichtigt, was er sollen hat. Sind die Netze nicht genug stark gewesen, was man macht? Aber wenn man jetzt zum Schluss kommt, ja, die Netze sind für die allermeisten Fälle genügend gewesen. Und man hat nie können rechnen damit, dass gerade so einen grossen Brocken runterkommt. Dann kann es trotzdem sein, dass man, ja, man hat einfach keine Schuldigen. Es ist einfach ganz blöd gelaufen in dem Sinn. Oder? Es klingt jetzt blöd, aber man kann nicht immer jemanden verantwortlich machen. Aber untersuchen auf jeden Fall, das ist ganz wichtig.
Wie muss man sich deinen Job vorstellen?
Ja, eben, es ist so eine Mischung zwischen Büroarbeit, Auftreten vor Gericht ist etwa, oder eben auch Ausrücken.
Gehen wir jetzt mal miteinander auf den Tatort. Du wirst am Morgen um 4 Uhr mit Taschenlampe und guten Schuhen geweckt. Du musst irgendwo auf den Hocker ruhen und es hat ein Opfer, ein Todesopfer. Dann kommst du dort vor Ort. Was passiert dann?
Spätestens, wenn ich ankomme, würde ich orientiert näher, was genau passiert
von der Polizei.
Ist. Von der Polizei, genau. Ja. Ich würde meistens schon am Telefon ein bisschen orientiert, aber das ist jetzt nicht im Detail, weil dann geht es darum, ich mache mich parat und ich gehe los. Oder? Und dann dort würde ich eben ein bisschen näher, eingehender informiert. Meistens ist der Kantonsarzt auch gerade schon da. Und dann fängt die sogenannte Legalinspektion an. Das heisst, der Kantonsarzt schaut jeden Zentimeter eigentlich von dem verstorbenen Person an.
Oder macht er vor Ort oder dann im Rechtsmedizinischen Institut? Oder?
Entweder vor Ort oder im Spital.
Okay.
Es kommt ein bisschen darauf an. Oder wenn es gefährlich ist vor Ort, dann wird es sowieso dann die Leichen eigentlich ins Spital bringen. Wenn es gut geht, dann machen wir das vor Ort. Oder gerade wenn die Umstände das auch nachlegen. Oder? Also, bei Suizid oder so. Wenn es eine Wohnung ist, auch eine abgeschlossene, machen wir das eigentlich immer dort.
Wie ist das, wenn man Leichen sieht?
Also es ist jetzt blöd gesagt, man gewöhnt sich relativ schnell dran. Man sieht dann eigentlich nicht mehr die Person dahinter, sondern einfach, das ist jetzt ein Toten und das ist meine Aufgabe, da zu schauen, was passiert ist.
Welche Fälle schüttelt dich am meisten?
Am meisten die selben, wo die Angehörigen halt unmittelbar betroffen sind. Speziell bei Suizid sind die Angehörigen meistens um und wo die Emotionen rum sind, mit dem habe ich fast am meisten Probleme. Oder auch Unfallopfer, die auf einen anderen zurückzuführen sind. Das eine, der jetzt gemeint hat, der muss mit 120 durchs Dorf durchfahren. Und ein anderer verliert dann das Leben wegen dem.
Wie einfach oder wie schwierig ist es, die Fakten der Emotionen zu teilen? Also weißt du, wenn einer mit 120 durchs Dorf durchfährt und ein Kind wird verkarrt.
Ja.
Möchtest doch du dem am liebsten auch noch eins an den Kopf hauen?
Ja,
also weißt, du musst ja dann sagen, hey, mein Job ist Fakten. Wie schwierig ist das?
Man wird auch ein bisschen älter und weiser insofern. Ja, manchmal ist es schon eine leichte Herausforderung, aber es wird immer ein bisschen einfacher, um einfach zu sagen, das ist mein Job. Ich schaue jetzt wirklich einfach die Fakten an.
Mhm. Gehen wir nochmal zurück zu dem Opfer, wo wir irgendwo im Berg oben gesehen haben. Deine Aufgabe ist nachher zu entscheiden, was?
Mhm.
Also weißt du, was passiert jetzt? Deine Aufgabe ist nachher zu entscheiden, das ist ein natürlicher Fall oder
genau,
was läuft
da? Ja, genau. Wenn ich merke, ja, das ist ein sogenanntes inneres Geschehen, dann gebe ich die Leiche frei im Anschluss zu der Legalinspektion. Das kann ich gerade nachher auch machen. Oder wenn ich finde, ja, irgendetwas ist jetzt doch komisch, also es stimmt für mich nicht zusammen, dann kann ich auch eine Obduktion anordnen. Das heisst, die Leiche kommt dann ins Institut für Rechtsmedizin in Zürich und die schauen dann wirklich noch besser an.
Wie entwickelt man denn so ein, ich sage jetzt einmal, kriminelles Know-how? Also wenn jetzt irgendwo unter einem Mäuerli jemand liegt, tot, und dann denkst du, ja, vielleicht hat der jemand oben runtergeschupft oder vielleicht ist die Leiche schon vorher umgebracht worden und dann dort runtergerührt worden. Also weißt du, so quasi das, was wir einmal beim Tatort oder beim Dienstagskrimi irgendwie denken, wo holst du da das kriminelle Know-how her?
Da arbeite ich eigentlich gut mit dem Kantonsarzt oder auch mit den Ärztinnen vom IRM zusammen. Die schauen das wirklich
an. IRM ist was?
Das Institut für Rechtsmedizin. Ah, okay. Entschuldigung, ja, genau, ja. Das kann mal sein, oder wenn der Kantonsarzt nicht kann, dass dann jemand vom Institut für Rechtsmedizin kommt, auch für die Legalinspektion. Also die fahren dann von Zürich da an, sind dann auch noch ein Zeitchen unterwegs. Und eben die machen die sogenannte Legalinspektion und schauen wirklich alles an und sagen auch, oder ich frage an, sage, Moment mal, da ist irgendeine Verletzung oder eine Bläule, von was könnte das sein? Und dann sagen wir, ja, ist das etwas, was vorher schon war? Gerade bei älteren Leuten, oder, die kriegen da sehr schnell blaue Flecken, wenn sie irgendwo ein bisschen ankommen, oder muss man da genauer anschauen? Könnte das von einem Sturz sein oder Abwehrverletzungen oder Fingernägel? So was, ja, man schaut das schon sehr genau an.
Ich weiss, du darfst keine konkreten Details sagen, aber was passiert da im Kanton Uri alles? Eigentlich so ein schöner Bergkanton. Alle sind lieb, alle sind nett.
Genau.
Stimmt das?
Leider nicht. Wir sind natürlich auch ein Durchfahrtskanton. Und gerade Kriminaltouristen, für die ist das gäbig, oder? Die kommen entweder von Italien her oder vom Norden und sind schnell wieder weg. Also Einbrecher und so haben wir relativ viel. Wir haben auch sehr viel Strassenverkehrsdelikt. Wir haben das als einen guten Blitzkasten in Amsteg. Und viele denken da einfach immer noch nicht dran, dass das ein 80er ist. Aber wir haben natürlich auch andere Delikte. Wir haben alles Mögliche. Also zum Glück, Holz anlangen, haben wir wirklich schon lange kein Tötungsdelikt mehr gehabt. Ich hoffe, es bleibt so. Also seit ich Staatsanwältin bin, haben wir diesbezüglich nichts gehabt.
Gehen wir mal auf so eine Gerichtsverhandlung, wie sie nicht im Buch steht, sondern wie man sie vom Film her kennt. Muss ich mir das wirklich so vorstellen, wie bei diesen Justizfilmen aus Hollywood? Da haben wir die Richter vorne mit dem Hämmerli und du machst da so ein flammendes Plädoyer, was er jetzt alles böse gemacht hat. Ist das wirklich so?
Nein, nicht so extrem wie im Film. Ja, nein, es ist auch so bei uns, das Gericht tut viel von Amtes wegen abprüfen. Was jetzt in den USA weniger ist. Oder da schauen sie viel mehr auch im Strafrecht drauf, was bringen die Partien überhaupt vor. Und wenn sie es nicht vorbringen, wird es einfach nicht berücksichtigt. Und das ist bei uns zwar im Zivilrecht eher der Fall, aber im Strafrecht in den allermeisten Fällen nicht. Es gibt ganz wenige Sachen, wo das tatsächlich so ist. Aber insofern muss ich nicht so flammend jenes aufwerfen und im Nachhinein noch Zeugen aufrufen und so weiter. Meistens ist das schon gelaufen, oder? Die Zeugen sind längst befragt worden. Wenn es kritisch ist, dann macht das Gericht aber von Amtes wegen, dass sie die Zeugen auch noch befragen. Aber sonst führe ich eigentlich noch mehr aus, was in der Anklageschrift steht, also detaillierter, oder? Mit allenfalls Aktenverweis. Aber nein, es ist nicht ganz so flammend wie
also
im Film.
Dann lachst du einmal, wenn es da wieder in diesen Filmen sagt, keine weiteren Fragen, ihr Zeuge.
Ja, oder? Genau.
Das passiert da zu Uri nicht.
Nein.
Aber stell mir gleich noch vor, du hast vorher auch schon gesagt, dass du dann Verhör machst mit gewissen mutmaßlichen Verbrechern. Wie bös muss man sein? Wie bös kannst du sein? Also ich empfinde dich jetzt gar nicht.
Ja. Nein, das ist jetzt meine Erfahrung oder meine Einstellung ist, dass es gar nicht hilft, wenn ich bös bin. Weil die meisten würden ja abschalten, oder? Wenn jemand auch kommt, so, los mal, Kerli, jetzt aber, oder? Dann hat er, ich sage dir gar nicht. Aber zum einfach sagen, schau, das und das wird dir vorgeworfen, was sagst du da dazu und so weiter. Das ist auch so legal, oder? Wir dürfen, Druck aufbauen dürfen wir schon gar nicht. Das hat dann mit der Verwertbarkeit von einer Einvernahme zu tun. Aber einfach, dass wir herausfinden, was ist passiert. Und meistens sind dann die Leute doch gesprächiger, wenn man einfach normal mit ihnen redet, auf Augenhöhe.
Und kannst du dich immer an die Fakten heben? An die Gesetze, meine ich. Also weißt du, wenn jetzt eben so einen innerorts 120 fährt und das Kind stirbt dabei, dass du dann noch mehr Anstrengungen machst, um zu schauen, ob man dem noch mal etwas könnte vorweisen, dass er noch eine höhere Buße oder noch mehr, ein paar Monate mehr in die Kiste muss. Also weißt, das meine ich, etwas, was dich emotional so mitnimmt, dass das schlussendlich nicht ins Strafverfahren einfließt. Wie schwierig ist das?
Ja, es ist natürlich, wenn jemand besonders uneinsichtig ist, dann darf das auch bei der Strafzumassung bzw. muss berücksichtigt sein. Und das beantrage ich auch immer. Wenn jemand findet, ja, ja, ich habe ja nichts gemacht, oder? Nein, so schlimm ist es nicht, und das ist jetzt einfach passiert, oder? Dann möglichst noch die Schuld auf alle anderen schieben, dann berücksichtigt das auch das Gericht. Und ich sage immer, in meinem Verfahren, solange ich da fallführend bin, also das ist so lange, bis ich die Anklageschrift das Gericht überwiesen habe, schaue ich alle Fakten an, auch das Entlastende. Aber nachher bin ich Partei. Da darf ich natürlich auch auflisten, was jetzt da bei der Strafzumessung gegen den Beschuldigten spricht. Also von dort her bin ich da insofern ein bisschen freier auch, um Gründe aufführen, wieso jetzt der noch ein paar Monate mehr sollte bekommen. Wenn, ich kann natürlich auch umgekehrt, oder? Ich kann sagen, nein, der hat jetzt wirklich alles versucht, um das wieder auszugleichen, was auch immer, ist bei Betrug kann das einmal sein, oder? Oder ist sehr reumütig und so weiter. Das natürlich auch.
Was ist Erfolg in deinem Beruf?
Ja, es ist sicher immer ein Erfolg, wenn ich ein grosses Verfahren abgeschlossen habe. Also sei das jetzt beim Gericht, eine Gerichtsverhandlung durch ist, ein Schuldspruch oder eben auch das abgekürzte Verfahren. Dass man kann sagen, ja, das ist jetzt durchgegangen. Es hat auch schon solche gegeben, die jahrelange Arbeit waren, dass man einen Kompromiss gefunden hat, auch zwischen den Beschuldigten und den Opfern bzw. den Geschädigten. Und ja, es hat jetzt auch schon einen Fall gegeben, wo ich gesagt habe, ja, der liegt mir jetzt wirklich am Herzen, dass man den erledigt. Dass am Schluss, ja, wie soll ich sagen, alle zufrieden, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber alle haben dann schliesslich abschließen damit, nach mehreren Jahren einfach. Und das ist schon dann so ein bisschen eine Last, die weggeht, oder dass man einfach mal ein bisschen durchschnaufen kann.
Jetzt gehen wir in deiner Vita mal ein bisschen weiterführen. Wir gehen weg vom Kanton Uri und gehen auf Afrika. Du bist beim Ruanda-Tribunal von der UNO 2008 in Afrika dabei gewesen. Ganz harter Tobak. 1994 ist der Genozid, also ein Völkermord, von der Hutu an der Tutsi gewesen, bis zu 1 Million Opfer. Sag noch mal schnell genau, was ist gegangen bei diesem Genozid?
Ja, das ist schon ein jahrelanger Konflikt zwischen den Hutu und Tutsi. Und irgendwann hat es einen Auslöser gegeben, einen Anschlag. Und dann eigentlich sind die Hutu, es ist der Völkermord von der Hutu an den Tutsi gewesen. Und die Hutu sind aber auch auf eigene Leute, die die Tutsi unterstützt haben, gegangen. Also es ist dann wirklich total ausgeartet auf allen Ebenen, also auch auf der politischen oder hohe Würdenträger auch sind unsere Beschuldigten gewesen eigentlich. Also sei das Familienministerin, Bürgermeister und so weiter. Wir haben die Höhe gehabt. Das war auf allen Ebenen gewesen.
Wie bist du zu dem Job gekommen?
Ich habe ein Austauschsemester in Salzburg gemacht und da habe ich ein Referat im Völkerstrafrecht gemacht. Und der Professor hat offenbar sehr Freude an meinem Referat und hat gesagt, er macht mir eigentlich für alles Referenzen. Und ich habe dann ein bisschen geschaut, was kann ich nach meinem Studium machen. Für mich wäre jetzt das kein Thema gewesen, um gerade Anwaltspraktika zu machen, 1,5 Jahre lang auf die Anwaltsprüfung lernen. Ich habe gesagt, nein, ich will weg. Ich war jetzt 4,5 Jahre gebunden und noch mehr studieren. Und beim Ruanda-Tribunal konnte ich mich schon bewerben, obwohl ich mein Masterdiplom noch nicht hatte. Ich habe Prüfungen und alles durch, alles bestanden, aber einfach das Diplom noch nicht gehabt. Das hat dann sehr kurzfristig geklappt. Ich hatte dann irgendwie noch 2,5 Wochen gehabt, um mich vorzubereiten. Aber ja.
Und wie war es, die Bütz?
Ja, wirklich. Also ich habe es sicher unterschätzt. Das hätte ich auch, wenn ich mehr Zeit hatte, um es vorzubereiten. Es ist schon, eben, wie du sagst, sehr harter Tobak. Also, es ist nicht vergleichbar mit dem Fall, den wir hier haben, zum Glück auch. Oder? Es ist ein Genozid, es sind Vergewaltigungen, es sind Folterungen, es ist ganze Kirchen angezündet worden, wo sich dort die Opfer versteckt haben und so weiter. Also es sind wirklich sehr schwere Fälle. Und da ist es für mich damals sicher schwieriger gewesen, mit den Emotionen umzugehen.
Und was hat dir da geholfen?
Ganz sicher mein Glauben. Ich habe jeden Abend, was ich jetzt auch mache, aber vielleicht ein bisschen auf andere Art, oder das Gespräch zu Gott gesucht. Gott war da wirklich mein bester Kollege gewesen. Und ja, vielleicht insbesondere, oder insofern ein bisschen enger als sonst, weil damals hat's noch keine Smartphones gegeben. Es war sehr teuer zu telefonieren. Ich habe vielleicht einmal in der Woche mit meiner Familie telefoniert. Und von der Arbeit im Ruanda-Tribunal aus konnte ich E-Mails schreiben, aber die Internetverbindung war total langsam. Also ich war froh, wenn ich ein E-Mail am Tag schreiben konnte. Das war dann schon insofern ein bisschen einsamer gewesen.
Ganz konkret, wie hat Gott geholfen?
Er hat mir einfach die Kraft gegeben, um das durchzustehen und auch die schönen Sachen zu geniessen. Oder auch, ich würde das auch auf Gott zuführen, dass ich in ein sehr gutes Team gekommen bin und bei einer Staatsanwältin auch wohnen konnte. Ihre Kinder haben in Großbritannien studiert in dieser Zeit und da hat sie wirklich ein Zimmer für mich gehabt, mit ganz kleinem Küchen und Bad, und ich habe für fast nichts bei ihr können wohnen und bin auch mit ihrer Kille mit und so. Also sie hat immer gesagt, ich bin fast eine Ersatztochter für sie gewesen. Also ich hatte wirklich ein enormes Glück gehabt. Wir haben immer noch Kontakt. Ich muss gerade, wenn ich daran denke, ich muss mich endlich wieder mal bei ihr melden.
Kille zu Afrika, die ist ja ganz anders als die Kille bei uns. Was hat dir nicht am besten gefallen?
Am besten eigentlich, dass es wirklich ein spezieller Anlass war für alle. Also, da wäre niemand einfach in den Alltagskleider gekommen. Nein, es sind alle schön angelegt gsi. Es ist feierlich sehr und man geht. Es gibt alle möglichen Kirchen, oder? Ich bin in die römisch-katholische Kirche mitgegangen. Und am Sonntag, also ich glaube, wenn man Christ ist in Tansania, dann geht man auch in die Kirche. Ausser man geht jetzt beruflich gar nicht oder man ist krank, aber viel mehr Gründe gibt es dann nicht mehr.
Und es wird auch getanzt, oder nicht? In der römischen, ich war eben mal auch in einem Gottesdienst gewesen, in Afrika. Ja. Halb Gottesdienst haben wir getanzt.
Ja. Ah, okay. Ja, ist jetzt in der römisch-katholischen Kirche vielleicht ein bisschen weniger gewesen, aber Klatschen und alles, es ist schon viel lebendiger als bei uns.
Ich muss einmal auf das Tribunal zu reden kommen. Also du hast ja da Geschichten gehört und deine Aufgabe war Vorbereitung und Durchführung der Kreuzverhöre. Wow, wenn du mit so Leuten musst reden, also da musst du wirklich ein harter Sieg sein, nicht?
Ja, definitiv. Ja, ich habe natürlich nicht mit ihnen direkt geredet. Das ist wirklich so, vielleicht wie du es viel mehr kennst, im Gerichtssaal gewesen. Die Kreuzverhöre, die im Common Law-System brauchen, das auch in den USA oder in Großbritannien. Das ist im Ruanda-Tribunal auch so gewesen. Oder dass da so ein Zeuge oder ein Beschuldigter von der Staatsanwaltschaft erhört worden ist und dann aber auch von den Verteidigern und so weiter. Das sind jahrelange Gerichtsverhandlungen gewesen. Und ich glaube, ich hatte auch schon eher Mühe gehabt mit den Emotionen, aber ich bin einfach drinnen gesessen und habe zugelassen, vor allem sehr gut mitgelassen, wer hat wen was gesagt. Das hat mir mein Gedächtnis relativ gut geholfen.
Verliert man da nicht den Glauben als Gute? Gerade so Völkermord, das hat so abgrundtiefes drin. Verliert man da nicht irgendwie ein Grundvertrauen in die Menschheit? Oder vielleicht auch ein Grundvertrauen in Gott? Wie kann Gott das zulassen?
Ja, wenn hätte ich eher den Glauben an die Menschheit verloren? Habe ich auch nicht, weil ich natürlich immer gesehen, hey, es gibt auch ganz andere, zum Glück auch. Und auch dort hat es andere gegeben, oder, die nicht mitgemacht haben und so weiter. Aber Gott mache ich für das überhaupt nicht verantwortlich, für das, was die Menschen machen. Die Menschen können selber entscheiden, was sie machen. Und dass Gott da nicht immer eingreift, verstehe ich. Insofern wäre er ja immer nur dran. Sonst hätte er die Menschen wahrscheinlich schon so gar nicht gemacht. Also, der Stress würde ich mir nicht antun. Nein, ich denke, Gott will das überhaupt nicht, ist wahrscheinlich genauso traurig.
Aber Gott ist auch Richter.
Ja, am Schluss denke ich, ist Gott Richter.
Was heisst das für uns?
Ja, ich hoffe doch immer, dass ich freigesprochen werde. Ich denke immer, er wird sicher ein fairer Richter sein. Und ich selber sehe Jesus immer als Verteidiger. Jesus ist ja selber Mensch geworden. Er weiß, dass es nicht immer einfach ist. Ich denke, er hat manchmal auch genug gehabt von seinen Jüngern und den Pharisäer sowieso. Ich gehe jetzt einfach ein paar Tage in die Wüste. Ich muss für mich sein. Oder?
Aber dann bist du auf der anderen Seite von Jesus, oder?
Ja, das ist also im Job, genau, da. Ja, das ist so, ja, genau. Das ist einfach meine Aufgabe.
Was ist eigentlich die Grundidee oder dein Grundantrieb als Staatsanwältin? Möchtest du, dass der Böse verurteilt wird oder möchtest du, dass der Böse auch etwas lernt im Leben, fürs Leben? Mhm.
Ja, möchte ja, dass er etwas lernt. Auf jeden Fall, ich hoffe es, aber das wird wahrscheinlich in den wenigsten Fällen so sein. Aber so ist unser Rechtssystem eigentlich auch ausgerichtet, oder? Dass sie gerade aus einer Strafe lernen. Darum gibt es auch die bedingte Strafe zuerst einmal, zu sagen, hey, streng dich jetzt an. Und wenn du jetzt während diesen 2 oder 5 Jahren nichts anderes machst, musst du das nicht zahlen. Oder?
Bedingt heisst, dass er nicht in die Kiste muss.
Nicht in die Kiste oder auch eine Geldstrafe nicht muss zahlen. Meistens gibt es einen neuen Bus, sondern muss zahlen, aber das ist der kleinere Teil. Und wenn er dann in dieser Zeit, es gibt eine sogenannte Probezeit, und wenn er dann etwas macht, dann ist doch die Gefahr da für ihn, oder? Dass er dann das muss zahlen und die neue Strafe auch, oder ins Gefängnis muss. Oder? Und da hoffen wir doch, dass die Leute lernen und die meisten delinquieren tatsächlich auch dann nicht mehr. Oder? Also sagen, es sind eher die wenigeren Fälle, wo man das widerrufen tut, so sagen wir das dem.
Wer und wie ist Gabriela Bürgi, wenn sie nicht Staatsanwältin ist?
Dann bin ich einfach nur Gabriela Bürgi. Ich nehme mich selber nicht so wichtig. Ja, ich bin gerne in der Natur, ich schwimme gerne, ich liebe Tiere, ich hätte am liebsten den ganzen Zoo da draußen, wir haben aber leider doch ein bisschen wenig Land.
Und ein Hobby ist Schreiben. Wie bist du zu dem gekommen?
Das mache ich seit meiner frühesten Kindheit, vor allem nach dem Tod von meinem Vater. Da bin ich knapp 10 gsi, habe ich angefangen so richtig mit Schreiben, Gedichte und so. Da habe ich auch meine Emotionen verarbeitet eigentlich. Sein Tod so zu verarbeiten versucht.
Liesest du die Gedichte heute noch ab und zu?
Ja. Ich denke, manchmal ist das schlecht gewesen. Aber
ja, klar, ja, aber ich meine jetzt auch mehr, zum allenfalls die Emotionen nochmal vorholen. Das geht wahrscheinlich sofort, oder?
Ja, definitiv. Ja. Ich muss nur daran denken, wie das damals war. Dann bin ich schon wieder drin. Ja, ich glaube, das wird auch nie anders werden. Es ist jetzt doch schon über 30 Jahre her.
Möchtest du noch ein bisschen mehr erzählen von dem Tod vom Vater?
Ja, er hatte Darmkrebs gehabt, die Diagnose schon relativ lang. Ich habe das nicht wirklich mitbekommen, wenn die Diagnose da war. Ich bin sicher, wenn überhaupt, ganz knapp in der Primarschule gewesen. Und er war dann mehrmals im Spital, hatte Chemotherapie und alles gehabt. Und am Schluss war er aber daheim gewesen. Ich habe aber bis zum Schluss geglaubt, dass er noch gesund wird. Das, immer auch in den Kielen und so ist immer für ihn gebettet worden und so weiter. Und ich dachte, das muss doch jetzt einfach passieren. Also von seinem Tod bin ich schließlich überrascht gewesen. Aber es wäre wahrscheinlich auch schwierig gewesen, uns Kind zu sagen, ja, jetzt könnte es dann nicht zu Ende gehen. Mhm. Ich denke, für ihn ist das eine grosse Erlösung gewesen. Er hat wirklich sehr gelitten, starke Schmerzen gehabt und alles. Also für ihn ist es sicher gut gewesen, dass es nicht noch Monate länger gegangen ist.
Aber du hast gesagt, ihr habt gebetet für ihn. Hat das nicht dein Gottesbild dann ein bisschen nicht zerstört, aber hat das nicht ein bisschen gelitten oder bröckelt? Denn wenn man sagt, Gott ist ja ein Guter und man glaubt das Gute, man betet fürs Gute und dann passiert es nicht.
Ja. Ich habe mir Mühe gegeben, zu sagen, nein, wegen dem bleibt mein Glaube gleich. Aber damals habe ich wirklich gedacht, wieso stirbt jetzt mein Vater und andere denn nicht? Andere, die das Gleiche hatten, sind geheilt worden. Wieso jetzt das? Das ist doch ungerecht. Das ist eben das Gottesbild, das ich jetzt so nicht mehr habe. Dass er da nicht direkt eingreift. Krankheiten muss es ja geben, oder? Ist klar, auch wenn es traurig ist. Aber es ist wirklich ein schwieriger Moment für mich gewesen, auch auch glaubensmässig, das ist es so. Mhm.
Und erst vor kurzem, wir gehen jetzt wieder zum Schreiben zurück, erst vor kurzem ist dein erster Krimi rausgekommen, Mord im Belvedere. Und das ist eine Geschichte von der Marina, das ist eine Staatsanwältin. Warum ein Krimi von einer Staatsanwältin geschrieben über eine Staatsanwältin?
Ja, erstens habe ich gedacht, das ist das Naheliegende. Ich weiss, was die macht. Und zweitens ist es halt tatsächlich so, dass nicht wie in den meisten Krimiserien Polizisten alles machen, oder? Und da die Staatsanwaltschaft am Schluss vielleicht noch geschwind informiert, ah, sorry, ich habe dann alles das gemacht, oder? Sondern dass das wirklich eine Zusammenarbeit ist zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft. Und darum eigentlich so ein bisschen vom Ganzen drum und dran im Verfahren, habe ich gefunden, ist es auch einfacher, zum eine Staatsanwältin da ins Zentrum zu stellen.
Ja, die Abläufe kennst du. Stell dir mal vor, du hättest jetzt ein Krimi oder ein Buch über einen Tierärztin geschrieben, da hättest du viel mehr müssen recherchieren.
Das ist ja so, ja. Und wenn ich etwas nicht gerne mache, dann Fehler. Oder wenn es die Tierärztin findet, nein, um Himmels Willen, das kann so nicht sein.
Wie viel von dir steckt in der Hauptrolle, in der Hauptfigur Marina, die eben auch Staatsanwältin ist?
Ja, sicher der Punkt, oder, dass sie auch Staatsanwältin ist. Das eine ist zum Beispiel, dass sie nicht unbedingt ein Morgenmensch ist, bin ich auch nicht. Auch selbst wenn ich jetzt ein 9,5-monatiges Kind habe. Aber ich stehe immer noch nicht gern wahnsinnig früh auf. das hat ein bisschen etwas. Ja, viel mehr ist jetzt von ihr nicht, wo meins ist.
Aber es hat ja gleich ganz, ganz viel von dir drin. Auch in anderen Figuren von diesem Roman. Wo hast du dich sonst noch drin nie gegeben, quasi?
Ja, genau. Es gibt einmal eine Szene, wo eine Jugendliche, also sie erzählt, oder wie sie da ganz allein auf den Stegen sitzt und in der Schule keine Freunde hat. Das ist tatsächlich ein bisschen autobiografisch. In meinen ersten Jahren im Gymi ist das wirklich so gewesen, dass ich da nicht gross Freunde hatte. Ich bin jetzt auch nicht, weiss ich, wie modisch gekleidet war. Das ist bei mir einfach noch kein Thema gewesen in dem Alter. Und da bin ich für die anderen nicht wahnsinnig interessant gewesen. Mein Selbstbewusstsein war auch so ziemlich im Keller gewesen in dieser Zeit.
Wie ist denn das so gewachsen, dass wir heute auch eine knallharte Staatsanwältin haben?
Es hat sicher geholfen, dass ich dann die Schule gewechselt habe. Das hat wieder wie von vorne angefangen. Wir haben wirklich, also wir haben eine super Klasse gehabt. Wir haben uns so gut verstanden, haben auch viel den Abend am See verbrungen, jemand hat immer eine Gitarre dabei gehabt, wir haben viel Musik gemacht, sind einfach zusammen gewesen und wir haben jetzt auch immer noch Kontakt und viele haben auch mein Buch gekauft, ich habe dann eine spezielle Widmung drin gemacht und so weiter. Ja, und in dieser Zeit habe ich dann auch entschieden, dass ich Jus studiere. Das ist dann eigentlich ja, in dieser Zeit rausgekommen.
Hast du noch einen Tipp für Leute, die im Moment auch so ein bisschen allein auf den Stegen hocken, die Selbstbewusstsein im Keller unten haben? Wie kommt man am besten durch die Zeit durch?
Ich denke, der Gedanke daran, dass es völlig okay ist, jetzt einmal allein zu sein. Du musst nicht krampfhaft Freunde haben. Also, dass du nicht denkst, oh, ich bin weniger wert, will ich jetzt allein da sitzen? Nein, überhaupt nicht. Du bist wertvoll. Egal, wie viele Freunde du im Moment hast. Und die werden automatisch kommen. Es wird andere Zeiten geben. Und vielleicht gerade durch das, wenn du durch das Selbstbewusstsein entwickelst, vielleicht kommen sie dann gerade und sehen, ach, wir können dir ja gar nichts antun. Und eben, gerade ein Schulwechsel kann eine neue Chance geben.
Als Staatsanwältin bist du mit so vielen schlimmen Sachen konfrontiert. Und jetzt, du hast schon gesagt, du hast ein kleines Mädchen daheim. Hat das Mädchen deine Sicht auf die Welt, aufs Leben nochmal verändert? Also weißt, eben du weißt, was alles Schlimmes möglich ist, weil das dein Job ist. Was hat es mit dir gemacht, jetzt ein kleines Mädchen haben?
Ja, ich habe schon das Gefühl, ich bin manchmal emotionaler und ich denke manchmal ist ein bisschen konkreter, wenn jetzt das meine Tochter wäre, etwas passiert. Das sicher. Ich denke mehr an sie, direkt oder indirekt, bei meinem Job.
Aber nicht, dass du so hypochondrig wirst und denkst, oh, ich muss sie wegen dem und dort und ich muss mich wegen dem und dort besser schützen. Also weißt du, so quasi, dass du vor lauter Wissen, was alles Schlimmes kann passieren, mit Angst durchs Leben gehst. Das ist nicht der Fall.
Ja, nein, zum Glück nicht.
Hoffentlich nicht.
Ja, genau, nein. Ein gewisses Vertrauen ist da einfach rum. Ja.
Aber wenn du an die Zukunft denkst, also es ist ja im Moment nicht gerade so Frühling auf der Welt, sage ich jetzt einmal, also im übertreiten Sinn.
Ja, im Moment ist es wirklich relativ schwierig, zum optimistisch zu sein. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass Medien sich ja vor allem auch auf die negativen Sachen stürzen. Das ist doch ein bisschen interessanter, oder? Und es gibt auch so viel Positives von Zivilcourage, von Freiwilligen, was die alles machen. Und man darf das nicht vergessen. Das ist auch so. Und es gibt auch die sogenannten Good News. Es ist immer so eine separate Sparte, aber ich finde, es wäre doch super, wenn das die Hälfte ausmachen würde.
Ziel für dich? Fangen wir beim Job an. Ziel in deinem Job?
Ja, ich sicher vorläufig Staatsanwältin bleiben. Nein, wir haben ein super Team. Also da würde ich jetzt in nächster Zeit nichts ändern.
Ziel privat?
Privat. Ja, auch da habe ich relativ viel erreicht, würde ich sagen. Ich bin sehr glücklich über meine Tochter. Also, ja, möglichst einfach gesund bleiben. Gesund und glücklich.
Ziel in Sachenbuch schreiben?
Ich bin jetzt am zweiten Band dran.
Gleiche Figur?
Gleiche Figur.
Die Marina kommt wieder?
Die kommt wieder, genau. Auch gewisse andere beteiligt auch, aber dann wieder neue. Also da ist eigentlich mein Ziel, dass ich das so mit den nächsten Jahren fertig kriege.
Und dort tust du wieder einen Teil von dir drin? Also weißt du, einfach, wenn ich dann das Buch lese, muss ich dann die Augen offen haben und sage, was könnte jetzt Gabriela gesagt haben? Wo könnte sie drin sein? Oder
da könnten durchaus die einen Zitate oder Erlebnisse drin sein. Ja.
So spannend. Danke vielmals, hast du uns in dein Leben einschauen lassen. Alles. Was wünscht man an einer Staatsanwältin? Wenig Arbeit, oder was?
Das wäre mal etwas, ja. Wenig Arbeit, viel Erfolg.
Ich wünsche dir alles, was du dir auch wünschst. Danke vielmals, alles Gute.
Danke. Schön, dir ebenfalls.
Und auch euch, merci fürs Dabeisein bei diesem Podcast. Wenn er euch gefallen hat, dann sagt es weiter, gebt uns ein Like und abonniert es. Mit der Gabriela habe ich übrigens auch ein Fenster zum Sonntag-Tag machen. Den YouTube-Link zu der Sendung findet ihr in den Shownotes. Dort auch den Wegweiser zu anderen Podcasts von ERF Medien. Ein mannigfaltiger Strauss an Gesprächen und Themen. ERF Medien lebt von Spenden. Jeder Batzen hilft, dass wir noch mehr so Podcasts und andere Produkte machen. Spenden geht am ringsten über den Link in den Shownotes. Danke vielmals. Euch alles Gute und eine gemütliche Zeit. Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.